SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Die Kunst nicht abzustumpfen. Gedichte und andere Texte zur Lage, so haben wir die Sendung heute genannt. Der Titel ist der Rezension zu einem Gedichtband mit dem etwas utopischen Titel Frieden ohne Krieg entnommen. Besprochen von Marjana Gapunenko, der ukrainischen Autorin. Die Sendung ist heute ernst geraten. Es geht um Krieg, um non-binäre Kunst, um eine katastrophale Kindheit. Und wir haben Michael Krüger im Gespräch, den ehemaligen Hansa-Verleger, jetzigen Dichter im Rang eines Poeta-Laureatus. Musik kommt von Kate Tempest, früher als Kate Tempest bekannt. Englische Sprachartistik kann man wohl so sagen. Sehr intensive Songs und Texte, zum Beispiel der hier, Nice Idea.
Nice idea, stop knocking, I'm not here. Stocking up, I not got enough. Front windows frosted up. Sat in the car with the news on, shaking my head. The least I can trust the confusion. Everyone's out for what they can get. We ain't seen nothing yet. You know what I need? A week on a beach or a freak on a leash. Concerns of the day keep crowding around me. When I'm trying to sleep, I keep it discreet. End of the week. He's on a podium with his physique. She's in the shadows, nose full of beak. Nice technique. Back to the matter at hand. Fractured reality, captured equality, high definition. War inequality, boring to listen. Anyway, makes no difference. It's all conjecture. I prefer projections. Keep it all positive. Back to the basement. Back to the session. Our lives are the rhythm section. No one's in time. Don't listen. Just keep on playing as if one day it will all make sense. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I seen them go bad for money. I seen them go bad for love. I seen them go bad for status. Nobody could get enough. I blame the city for it. It weren't the city's fault. Underneath the city is a vault. Full of murder, straight up exploitation, theft and greed and death. From racing hearts, you ain't got nothing left. They'll steal the breath straight out your chest. If it would give them one more step to run this heavy stress, excess, keep building up.
Frieden ohne Krieg, so heißt ein neuer Gedichtband. Und man denkt, wie schön wäre das denn? Geschrieben hat ihn Jewgeni Brejka aus dem ukrainischen Charkiw. Brejka, geboren 1989, kam mit 10 Jahren nach Deutschland. Er ist Mitbegründer des PEN Berlin. Frieden ohne Krieg ist sein 4. Gedichtband. Er erzählt in diesem Langgedicht aus der Geschichte seiner jüdischen Familie genauso wie von den bestenfalls hilflosen, meist aber gedankenlosen Trostversuchen, die ihm in Deutschland begegnen. Mir ist dieser Gedichtband wichtig, weil ich meiner eigenen Unsicherheit im Umgang mit diesem Krieg darin begegne. Die Schriftstellerin Marjana Gapunenko stammt aus Odessa. Sie muss mit dem Krieg in der fernen Heimat täglich umgehen. Er hat sie verändert. Ich habe sie gebeten, sich diesen Gedichtband Frieden ohne Krieg für uns anzuschauen. Mitten im Krieg, zwischen Frieden und Frieden, eine poetische Bestandsaufnahme, so hat sie ihre Besprechung betitelt.
Dreimal lege ich Jewgeni Bregers Gedichtband Frieden ohne Krieg zur Seite, denn mir kommen jedes Mal die Tränen. Alte Tränen aus längst versiegt geglaubten Quellen. Mich triggert so gut wie jede Zeile. Wie um Himmels Willen, denke ich, wie willst du über ein Buch sprechen, das dich dermaßen umhaut?
Die Wahrsagerin fällt vom Stuhl und ich erkenne ihre Vergangenheit. Ausgeklapptes Messer, stumpf wie die Heimat. Aber ich träum wieder und will die alte Kleidung noch einmal durchgehen.
Wie über etwas sprechen, worüber man unbedingt sprechen möchte und wovor man doch am liebsten in Ehrfurcht verstummen will. Wie ein Werk besprechen, dessen Schönheit, Intimität und Fragilität man am liebsten hüten möchte, hüten vor den Literaturbegeisterten, die Waffen nieder Friedenstauben tanten, hüten vor den kriegsmüden Vernünftigen, eine Atommacht kann man nicht besiegen mit Menschen, mit denen man sich eigentlich sonst noch bis vor kurzem gut vertragen hat. Hüten möchte man es aber auch vor dem journalistischen Kennerblick, der nichts anderes will, als es einzuordnen, zu etikettieren, Vergleiche zu ziehen, hüten wie eine Reliquie. Andererseits ist dieses im und durch den Krieg entstandene Buch ein wichtiges Zeitdokument, ein Beitrag zur Trauerbewältigung und muss einfach gelesen werden. Mir persönlich schenkt es ein Gefühl für meine Zeit, jenseits von Schmerz, eine Erfahrung, für die ich dem jungen, in Kharkiv geborenen Dichter Jewgeni Breger dankbar bin. Besonders finde ich auch, dass man buchstäblich zusehen kann, wie hier auf den Seiten gekämpft wird, um eine adäquate Sprache, einen Ton, um den Atem, der dem Dichter verschlagen wurde.
Es ist ein Krieg in mir. Der will mich ziehen, zieht aber andere. Und ich denke mich nur. Denk hin.
Beim Lesen macht es dauernd Klick in meinem Kopf. Klick, klick, klick. Ich weiß nicht, was das ist, aber es tut verdammt gut. Hier, genau hier, zwischen den Zeilen, finde ich einen Ort, an dem jemand meine Ahnungen und Urängste aus meiner sowjetischen Kindheit benennt und bestätigt, mit sanfter Stimme dem Schrecken den Giftstachel zieht. Ich höre dieser Stimme zu, sie schlägt einen Bogen von einem alten Krieg zu diesem, führt mich über eine einstürzende Brücke nach vorne, führt mich heraus aus dem Trauma der Ukraine, den Verbrechen der Nazis. Die Stimme sagt, ja, ja, du hast dich damals nicht getäuscht, nicht umsonst gefürchtet, damals als Kind zu Recht geglaubt, dass sie wiederkommen würden. Die Nazis mit ihren Motorradgespannen, jung und zum Verlieben schön. Jetzt heißen sie aber nicht Lutz oder Heinz, sondern viel schlimmer, Dima und Andrej. Sie heißen wie wir, flüstert Bregers Stimme, und plötzlich schreit sie, leise, und so, dass ein altes, im Wind klapperndes Tor ins Schloss fällt, irgendwo, für immer. Bregers Poesie ist in vollem Bewusstsein ihrer Verwundbarkeit. Außer ihrer unfassbaren Coolness, Aktualität und Anmut ist das eine ihrer Stärken. Gleichzeitig lässt sie spüren, dass der Dichter selbst in einem Selbstermächtigungsprozess begriffen ist. Es geht ihm dabei offenbar nicht um die bei den Deutschen so beliebte Frage der Identität, sondern um das Menschsein an sich. Um das Menschbleiben in einer dunklen Zeit. Es geht um das Kunststück, nicht abzustumpfen, im Angesicht einer Barbarei und einer auseinanderbrechenden Weltordnung. Menschlichkeit, nicht abstumpfen.
Angerona zeigt mir das Foto aus Isjum mit dem verbrannten Arm. Immer noch wird mir schlecht. Ich stumpfe also zum Glück nicht ab.
Der aus drei Teilen bestehende Gedichtband ist keine leichte Lektüre, dennoch liest er sich wie im Rausch. Im ersten Teil lernt man Jewgeni Breger als Zeitgenossen kennen und mögen, seinen umgangssprachlichen Tagebuchsound, mit dem er über seine jüdischen Vorfahren in der Ukraine erzählt, über jene, die 1941 das Massaker von Babin Yar überlebten und über jene, die jetzt vor russischen Bomben aus Kharkiv geflohen sind. Man hört viel Liebe, viel Zärtlichkeit heraus, für die Lebenden und Toten, für seine verstorbene Großmutter, mit deren Geist Breger getrennt durch Zeit und Raum und das Glas einer Fensterscheibe irgendwo in Deutschland Zug fährt.
Horizont, geschnitten von der Vertikale eines fallenden Engels, getiergleich, mit Antlitz, das Pupillen sprengt und stinkt, so fürchterlich nach Phosphor, Plutonium, Kinderknochen, dass mir ganz hell wird im Hirn und ich einmal mehr zurückdenken muss an meine Großmutter, Stellvertreterin reinen Geists, reiner Empfindung. Und das Fensterbrett, an dem sie sitzt, leuchtet plötzlich, vielmehr blitzt es, schnellt, ich verpasse es fast, bemerke aber doch die Güte, Nachsicht eingeborener, vorgezogener Verwandtschaft, Großmama. Und ein Reich zerfällt. Meine Hand in ihrer, Füchschen, und aus dem Alten erwächst Neues, wird alt. Hab keine Sorge.
Faszinierend finde ich die Wirkung der russischen Einsprengsel, die eingebettet in die englischen und deutschen Verse im Abschlusskapitel des Buches zu finden sind. Auf jemanden wie mich, der seit der russischen Invasion mit seiner Muttersprache hadert, wirken Breges russische Zeilen extrem therapeutisch, wie heilsamer Strom fast. Hier verliert die russische Sprache dieser verrückt gewordene Verwandte, das Komödiantische, aber auch das Furchterregende. Man kann sich ihr nun annähern, bei ihr stehen, sich an das Gute erinnern, was uns beide verbindet. Und wieder mag ich am liebsten schweigen und weinen. Es ist eine Katastrophe passiert, davon zeugen diese Texte. Evgeny Breger, Frieden ohne Krieg. Когда голос отказывает, тело начинает шествие внутрь, умное, как ружье, невинное, как рано проснувшаяся черная пчела.
Das heißt in der Übersetzung Marjana Gaponenkos, wenn die Stimme versagt, tritt der Körper seine Wanderung innenwärts an, klug wie ein Gewehr, unschuldig wie eine zu früh erwachte schwarze Biene. Und wir wissen, wie bedroht eine Biene ist, die zu früh erwacht. Die ukrainische Autorin Marjana Gaponenko über Jewgeni Brejkas Gedichtband »Frieden ohne Krieg«, der im Verlag Cookbooks erschienen ist.
Lie on your back and go deep out. Can't get to sleep, I've been sleeping for weeks now. Can't open up, can't stop myself speaking. The heat's on, it's freezing. Keep shouting, meaning might creep out and give us all something to reach out and breathe in. Salty remarks and well seasoned. Vets in the game whose inflections all change for no reason. Correcting my pronouns, it's they, them, or he, him also works.
When it burns bright on. A lover like me learns to be a fighter when it gets darker. A fighter like me learns to love harder when it burns brighter. A lover like me learns to be a fighter when it gets darker. A fighter like me learns to love harder.
The family values these strangers uphold are melting under the heat of my presence. Sat in the hotel buffet, gold shining so bright, these poor folks can't eat their breakfast. Like, what is that? Is that a never could place me, never could break me? If my existence threatens your safety, you need a little sweetness in your bowl, sugar, you're too savory.
When it burns brighter, a lover like me learns to be a fighter when it gets darker. A fighter like me learns to love harder when it burns brighter. A lover like me learns to be a fighter when it gets darker. A fighter like me learns to love harder.
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Jeden Monat, das ist jetzt schon ein bisschen bekannt geworden, schreibt der ehemalige Verleger des Hansa Verlags, der Lyriker Michael Krüger, ein Gedicht zur Weltlage. Er tut das in der Funktion des Poeta Laureatus beim Literarikum in Lech. Und jeden Monat führe ich mit ihm ein kurzes Gespräch dazu. Herr Krüger, wir haben eben die Gedichte von Jewgeni Brejka besprochen, der aus der Ukraine kommt und in Frankfurt lebt. Sie kennen seine Gedichte, haben Sie mir gesagt. Wie finden Sie ihn?
Ja, das ist ein ganz großartiger Dichter. Also die drei Bände, die ich von ihm kenne, zeigen, dass er sowohl die hohe metaphorische Dichte der russischen Moderne beherrscht, wie aber auch eben ein analytisches Verständnis der Lage. Und da das Ganze nun auf Deutsch geschrieben ist, und der Mann ist ja, ich weiß nicht, von den 80er Jahren geboren, ist das also eine erstaunliche Leistung.
Marjana Gaponenko meinte auch in ihrer Rezension, die wir eben gehört haben, es sei ein Kunststück, nicht abzustumpfen. Da habe ich mich dann auch gefragt, und das wollte ich an Sie weitergeben, die Frage, können Gedichte dabei helfen, zu lernen, nicht abzustumpfen in so einer Situation?
Ich glaube, nur Gedichte können das. Es ist ja meine alte Vorstellung, dass man in der schrecklichsten Situation eben ein Gedicht sagt, um überhaupt eine Möglichkeit zu erfahren, sich mit Sprache zu verständigen. Wir sind ja alle an einem Punkt angekommen, wo wir gegenüber dem Kriegsgeschehen mehr oder weniger sprachlos sind.
Ja, ich hatte ja ein bisschen gehofft, die Gedichte, die Sie als Poeta Laureatus schreiben könnten, in diesem Frühjahr vielleicht etwas entspannter werden. Dann habe ich mich gefreut, als ich die erste halbe Zeile Ihres vierten Gedichtes las. Es ist warm geworden und länger hell. Und dann wurde ich auch davon wieder in die Realität zurückgeworfen.
Ja, das ist leider so. Aber ich verspreche Ihnen, es kommt noch ein sehr heiteres Gedicht.
Ja, es sind Gedichte zur Lage der Welt. Also da können Sie wahrscheinlich nur reagieren.
Ja, man kann nicht nur reagieren. Gedichte sind ja zweierlei. Sie sind eigene Konstruktionen und Reaktionen. Und der Poeta Laureatus soll ja reagieren, aber er muss natürlich auch subjektiv reagieren. Und meine Freude an der Welt oder an Teilen der Welt ist ja nicht kleiner geworden. Ich merke nur, dass die alte Sprache eben sehr wenig dazu taugt, diese Vorgänge, die wir jetzt erleben, darzustellen.
Das heißt, Sie haben das Gefühl, Sie müssen hier auch eine neue Sprache für sich finden.
Ja, das ist so.
Ich glaube, das merkt man in diesem vierten Gedicht, das jetzt kommt. Lesen Sie es uns doch bitte mal vor.
Das vierte Gedicht. Es ist warm geworden und länger hell. Da sieht man auf den Fotos die Toten besser in der grün aufblühenden Landschaft. Einer liegt da wie vom Kreuz gefallen nach langer Folter, die Hände im Schlamm. Schwer ist zu verstehen, wie in diesem verkrampften Körper alles enthalten sein soll, die ganze Geschichte der Menschheit, der Schrei und das Schweigen und der Dämon der Wahrheit und schließlich die trübe Gewissheit, dass einer mehr ist als ein Stück Fleisch mit aufgerissenen Augen, in denen der Schuss noch nachhallt. Sie konnten den Tod nicht aufhalten. Das Blut verbreitet sich auf dem Boden wie Tinte auf Löschpapier. Es berührt schon die Kletten, Disteln und die unerschütterlichen Schlehen im Hintergrund. Gott ist 1941 zurückgetreten. Das ist die unsichtbare Schlagzeile, die immer mitläuft. Den Platz will einer besetzen, im blauen Anzug und Krawatte, gesegnet von einem waschechten Patriarchen mit sauberen Händen, der viel Blut braucht, um die Kelche des Imperiums zu füllen. Ein anderer lässt sich eine Krone auf den schon lichten Haarkranz drücken, deren Edelsteine mit schwarzem Schweiß poliert sind. Das war zu der Zeit, als die Schönheit noch vom Volk gewählt wurde. Am Morgen lag ein toter Vogel auf dem Balkon, den hatte die Katze ausgenommen nach Strich und Faden. Ich legte den Rest sanft in die Zeitung mit dem Bild des toten Soldaten, stieg über den Lumpenmann, der seit Tagen im Eingang sitzt in seiner Kathedrale aus Elend, Auswurf und zähem Schmutz und lautstark das Ende der Welt ankündigt. Ein Metaphysiker des Unrats, den ich jeden Tag reich beschenke, wechselte die Straßenseite und übergab mein fragiles Päckchen einer der leuchtenden Plastikboxen, die für die Reinheit der Stadt zuständig sind. Ja, das gibt es auch. Behälter für die Reinheit der Welt, in der wir leben oder die wir sind.
Es fällt mir immer schwer, darüber zu sprechen hinterher. Aber das beschäftigt Sie schon sehr stark, die russisch-orthodoxe Kirche in ihrer Schicksalsgemeinschaft, die Sie sich mit Putin da auf einmal aufgebaut haben.
Ja, das interessiert mich deshalb, weil die Kirche ja nun die letzte Instanz ist, die wir noch hatten, die so einigermaßen an ihren Grundsätzen festgehalten hat.
Das hat mich auch bei Ihrem Gedicht sehr berührt, dass dann am Ende, wo Sie über den Bettler steigen müssen, von dem Sie sagen, dass er in einer Kathedrale aus Elend, Auswurf und zähem Schmutz das Ende der Welt ankündigt, wo man also so ein bisschen auch diese Armutsorientierung der Kirche drin hat, dass Sie das dann so diese zwei Seiten der Kirche in Ihrem Gedicht drin haben.
Dann,
Wie stark verfolgen Sie momentan die Nachrichten, das vielleicht noch als Frage?
Ich lese alle Nachrichten, die ich kriegen kann, vor allen Dingen ausländische auch, also englische vor allen Dingen, ich höre auch viel BBC, weil die offenbar über noch mehr Geheimdienstberichte verfügen. Und wissen Sie, selbstverständlich bin ich dafür, dass der Krieg sofort aufhört. Und ich bin ein Peacenik. Ich bete dafür, dass es endlich aufhört, diese sinnlose Zerstörung einer Kultur. Aber ich weiß nicht, wie man diesen Präsidenten Putin dazu bringen kann, den Krieg zu beenden oder jedenfalls einen Waffenstillstand herbeizuführen. Denn das Interessante ist ja, dass es ein lokal begrenzter Krieg ist, der aber in seinen Folgen uns alle betrifft.
Ja.
Wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht. Die Toten und Verletzten und die kaputten Städte sehen wir nur, wenn wir hingucken. Ich hoffe natürlich, dass irgendwann jemand etwas einfällt, wie man überhaupt zu einer Sprache finden kann, die einen Frieden möglich macht.
Ich habe mich auch ein paar Mal jetzt schon über Alexander Kluge unterhalten, der ja mit seiner Kriegsfibel auch so tut, als wäre dieser Krieg dann vielleicht doch steuerbar und machbar.
Ich habe das auch gelesen und kenne ihn ja hier aus München sehr gut, bin mit ihm befreundet. Ja, er glaubt, dass es natürlich irgendwann zu Verhandlungen kommt und dann muss man vorbereitet sein.
Ja, man muss den Krieg zum Stolpern bringen. Das hatten wir am Anfang des Krieges von ihm gehört. Und er war ja der einzige Mensch, zumindest in meinem Horizont, der noch Kriegserfahrung hatte. Und von daher war das eine Möglichkeit, überhaupt sprechen zu lernen über Krieg, wenn man ihm zugehört hat. Und mittlerweile denkt man so, kann er noch Ratschläge erteilen oder ist es vielleicht tatsächlich, dass auch er von dem Monstrum Krieg aufgefressen wurde, so wie er das auch immer beschrieben hat? Am Ende ist der Krieg eine Bestie, die jeden verschlingt.
Das glaube ich auch. Und Alexander hat natürlich als Kind noch die Bombardierung der Vaterstadt oder Mutterstadt erlebt. Und
Halberstadt,
Halberstadt und hat da natürlich seine eigene Vorstellung entwickelt. Und er kann alles mit allen verknüpfen. Das ist ein großes Talent. Nur der Frieden ist nicht eine Verknüpfung von allem, sondern ein Entschluss. Ja. Aber ich kann mir eben nicht vorstellen, wie unter den gegenwärtigen Bedingungen und einer gegenseitig massiven Aufrüstung, die ja weitergeht, im Moment jemand dazu bereit ist, eine Sprache für den Frieden zu finden.
Ja, und jetzt müssen wir noch lernen, über Krieg zu sprechen. Und da helfen Ihre Gedichte vielleicht. Lernen Sie dadurch auch?
Ja, ich hoffe, lernen, ich weiß nicht, was ich lerne, ist, wie man dafür Bilder finden kann.
Ja, ich finde, es entwickelt sich tatsächlich sehr viel in Ihren Gedichten.
Ja, also das ist insofern, ich bin ja tatsächlich 4 Wochen damit beschäftigt, mache auch andere Sachen, aber 4 Wochen geht mir das nicht aus dem Kopf. Und bis ich dann ein Bild gefunden habe, das eben die verschiedenen Facetten des Nachdenkens umfasst.
Herr Krüger, ganz herzlichen Dank. Ich sprach mit Michael Krüger, dem Poeta Laureatus des Literarikums in Lech, über sein 4. Gedicht.
Whose mind is this, mine or the bot behind my timeline? Can't lie, I've not got the time to consider when exactly I began to figure that the bigger the picture, the smaller I feel. It's good to restrict the field, it feels clear. I'll rouse up my hate and agree with the image. The memes in my mind come to life and make my opinions streamlined like they were designed to do. Uproar, but what I could really show up for is box fresh kicks and a Mark IV Supra. Who needs a past if you can't have a future? Who needs a future? I want the features, I want approval. The horsemen are coming, their hooves on the rooftops are brutal. Back to the feudal,
you're worth your weight in disapproval. Thinking clearly, staying focused, taking care, thinking clearly, staying focused, paying attention, thinking clearly, staying focused, taking care, thinking clearly, paying attention. Everything's gone and the battles I won weren't worth half the time I spent getting things wrong. I've become a repetitive clone who can't think, can't speak, except to say I do what I want. When the heavens all sunk, the ground rose up, the rebels got drunk on the pound notes, blood for the struggle, saying I'm out for justice. Hobble past luxury cars for the bougie giraffes whose eyes are unplugged appliances, rock bottom prices, I'm not buying it. When everything's wrong like it's wrong, and you've settled for so much less than you thought you would have done. When the treble's too loud, the frequencies drown out, the deeper reserves are damned, and now decency walks round murderers looking her eyes, ready to die for whatever the program decides. She will benefit from being fed no lies, no truth, just profitability. Which new cause, which old cause, switch, press recall, post it, don't get bored. You are what you want, time to want something else. The ads know you better than you know yourself. Thinking clearly, staying focused, taking care, thinking clearly, staying focused, paying attention, thinking clearly, staying focused, taking care, thinking clearly, paying attention. The national demeanor is fever, cash rules, the cleaner the counter, the deeper the stain. Another avatar aggressively public, you just need someone to freak you how you want it. Building the muscles up, can't hide the weakness, he's been lost in the mirror for weeks. Can't throw a thing away, bonafide hoarder, she's been blocking the source to find water. Can't beat the creeping suspicion, and nothing you do is effective or means a damn thing. The prime composition for social cohesion with the one nation under a thumb system is general unease. Wishing for more, keep up appearances, boost your position, feel like you're drowning. Get with it. Look at everyone else swimming. Get it how you can. Get it on loan or credit. Get it on your phone so the drones update your records. All you need to do is embrace competition. Give yourself over acquisition. The itching in your skin that will never be relieved. The void in your stomach that will never be filled. The more you put in, the bigger the thing grows. No deeper truth is revealed. Greed is a hell of a. These are Orwellian grief for the relatives freed. Will their legacies be something better than we? Never meant to be serving the devils of our century. Please, I'm thinking clearly. Staying focused, taking care, I'm thinking clearly. I'm staying focused, I'm paying attention, I'm not thinking clearly. I'm not focused, can't take, I'm thinking clearly. I'm not, I'm paying,
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Wir versuchen uns der Jahreszeit thematisch anzunähern. Das nächste Buch heißt 22 Bahnen. Tilda und Ida sind die beiden Hauptfiguren. Besonders Ida liebt es, bei Nieselwetter im Freibad tauchen zu gehen. Es ist für sie sowas wie eine kleine Flucht aus dem Alltag, in dem das Familienleben geprägt ist, von der Alkoholsucht ihrer Mutter. 22 Bahnen ist der Debütroman von Caroline Wahl, in Mainz geboren und in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen. Ein Debüt, das richtig begeistert, findet unsere Rezensentin Christine Hartauer.
Tilda tanzt. Sie versucht, ihren Körper treiben zu lassen. Ihre Bewegungen sind fließend, ihr Kopf leer. Aber es will nicht so recht klappen.
Da ist mein Körper und da ist die Musik und mein Körper bewegt sich zu der Musik und das fühlt sich gut an. Aber da ist auch eine kleine Ida und da ist eine trinkende Mutter in meinem Kopf. Ich öffne die Augen, mustere die Tanzenden um mich herum, ihre verschwitzten Gesichter, ihre zuckenden Gliedmaßen und denke an Ida. Ich schließe wieder die Augen, aber es ist zu spät. Der desillusionierende Moment schießt krass rein. Das ist alles so bescheuert und absurd. Ich gehe.
Abends einfach mal ausgehen. Nicht mal das ist möglich. Tilda kann ihre kleine Schwester Ida nicht alleine mit ihrer trinkenden Mutter lassen. Eine Flasche Fürst Uranow, zwei Flaschen Blanchet Roséwein, eine Flasche Rotkäppchen. Neuer Rekord. Tag für Tag wird es mehr. Der Jutebeutel in der Küche füllt sich so schnell mit leeren Flaschen, dass Tilda nun alle zwei Tage zum Glascontainer muss. Und irgendwann kommt immer der Abend, an dem die Stimmung kippt und die schlaffe und um sich selbst kreisende Mutter um sich schlägt.
Mama hat getrunken, und zwar nicht wenig. Ich schlucke, als ich sie grinsend in ihrem kurzen roten Kleid auf wackeligen Beinen im Türrahmen stehen sehe. Wenn sie so drauf ist wie die letzten Tage, ist sie eine tickende Zeitbombe. Ich beobachte sie, während sie sich zu uns setzt, ihre glasigen, geschminkten Augen, ihre geröteten Wangen, ihre verschwitzten Haare. Tick-Tack.
Tilda und Ida leben allein mit ihrer alkoholkranken Mutter. Was das bedeutet, dafür findet Caroline Wahl in ihrem Debütroman eine einfache und treffende Beschreibung. Sie sind keine Abendbrottischfamilie. Es gibt keine gemeinsamen Mahlzeiten, kein Familienleben, kein Elternteil, das Verantwortung übernimmt. All das lastet auf Tilda. Sie bringt ihre kleine Schwester morgens in die Schule, bereitet sich anschließend auf ihre Masterarbeit vor und jobbt nachmittags im Supermarkt. Während ihre FreundInnen ausgeflogen sind und sich in der großen Welt selbst verwirklichen, lebt Tilda weiterhin in der öden Kleinstadt. Ihr kleiner Freiraum, 22 Bahnen, die sie täglich im Freibad schwimmt. 22 Bahnen, genau geplant. Erst ein Angebot ihres Professors reißt sie aus ihrer Routine. Eine Promotionsstelle im fernen Berlin in ihrem Fach Mathematik. Der perfekte Anschluss an ihren Master. Aber in Tildas Kopf schwebt die große Frage.
Kann ich Ida mit den Flaschen und Mama allein lassen?
Caroline Weidts Debüt 22 Bahnen ist im klassischen Sinne ein Coming-of-Age-Roman. Die weiblichen Hauptfiguren, also sowohl Tilda als auch ihre kleine Schwester Ida, emanzipieren sich im Laufe der Geschichte. Nur lebt die Herausforderung, der sie sich stellen müssen, mit ihnen unter einem Dach. Zwischen aufkommender Panik und dem Bemühen um Kontrolle. Caroline Wahl beschreibt, wie viel Kraft es kostet, eine alkoholkranke Mutter zu haben. Die Mutter lebt in ihrem eigenen Rhythmus, aus Schlafen und Trinken. Doch manchmal setzt sie sich Dinge in den Kopf, die sie nicht erfüllen kann. Dann schlägt ihre Laune um und die Mutter wütet wie eine Naturgewalt.
Wie immer zeigt das Monster am folgenden Tag Reue. Und auch am darauffolgenden hat Mama sich zwar nicht entschuldigt, dafür aber die Wohnung aufgeräumt, geputzt und auch die obligatorischen Spiegeleier gebraten, während Ida und ich schweigend gemalt und gerechnet haben. Sie brät meistens Spiegeleier, wenn sie Scheiße gebaut hat. Ida und ich hassen inzwischen Spiegeleier.
Wie ein gefährliches Tier analysiert und beobachtet Tilda ihre Mutter. Wir erleben aus ihrer Perspektive, was es bedeutet, ein Leben in permanenter Anspannung zu führen. Unaufmerksam zu sein, darf sie sich nicht leisten. Alles registriert sie mathematisch genau. 17 Mal hat die Mutter ihren Töchtern bereits versprochen, dass sie sich ändern will und 13 Mal behauptet, dass sie es diesmal ernst meint. Und doch weiß Tilda, die guten Phasen halten nur kurz an. Und sie weiß, dass sie nicht für immer auf ihre Schwester aufpassen kann, dass die kleine Ida lernen muss, für sich einzustehen. Das könnte schnell ins Kitschige kippen, aber das passiert nicht. Caroline Wahl hält die Balance. Nie kippt ihr Text in eine romantisierende Milieustudie. Sie nimmt ihre Heldinnen ernst, verliert kein Wort zu viel und ist doch ganz nah bei ihnen. 22 Bahnen beschreibt eine Welt, die sowohl in der gesellschaftlichen als auch in der künstlerischen Realität zu oft unterm Radar liegt. Ach Ida, das hier ist doch keine Liebesgeschichte, belehrt Tilda ihre Schwester an einer Stelle. Aber doch, ist es. Tilda wird das noch merken. Eine große Zuneigung der Autorin zu ihren Heldinnen. Eine unerschütterliche Liebe zwischen zwei Schwestern und auch eine unerwartete Sommerliebe. Denn ein Freibadsommer muss mehr sein, als täglich 22 Bahnen zu schwimmen.
Christine Hartauer über Caroline Wahl, 22 Bahnen. Das Buch ist bei Dumont erschienen. Und jetzt wieder Kay Tempest im SWR 2 Lesenswertmagazin.
Split the atom, take her to the train. Walk the dog in the pounding rain. Looking for a way out of my brain. Trapped in it, but I cannot ascertain that I'm trapped in it, or that the trap's even real, so I remain trapped in its chambers. Give me real life, I prefer it. Give me real life, I deserve it. What's real, what's not real? What's my shield, my force field? What's my mind, my blindness? What's time, what's the world? My girl is as tall as spring, tall as autumn wind, but I'm low like a howling shell. I remember just before I fell, looking down like I might as well. Give me real life, I prefer it. Give me real life, I can't bear it. Give me real life, I deserve it. Give me real life, we can share it. Give me real life, I prefer it. Give me real life, I prefer it. If I could climb out my mind, land square in the fresh air of what's really there, I would do it, would I do it? Another night, another chance to get to it. Neck deep in a viscous fluid, clinging onto the bar by my bed, the surfing her cheekbones home. No rest, I told her keep me at arm's length, it's best. But then she held me close and I withdrew the request. Give me real life, I prefer it. Give me real life, I can't bear it. Give me real life, I deserve it. Give me real life, we could share it. Stop.
stunner. Hands in my hair going under. Rain on my shoulders, bright lights of London. Down by the water found. Drowning towards the ground is a memory. Stunner. Hands in my hair going under. Rain on my shoulders, bright lights of London. Down by the water found. I am drowning towards the ground is a memory. I wake up, split the atom. Take her to the train. Walk the dog in the pound.
Und jetzt wollen wir über Kay Tempest reden, 1985 in London geboren. Rappt, schreibt Lyrik und hat bei Publikum und Kritik für Furore gesorgt. 2021 erhielt Tempest den Silbernen Löwen in der Theatersparte der Biennale von Venedig, war mehrfach für den Mercury Music Preis nominiert. 11 Bücher in 11 Jahren, Gedichtbände, ein Roman, ein Langessay, daneben Theaterstücke und 4 Musikalben. Bis 2020 veröffentlichte Kay Tempest unter dem Namen Kate Tempest. Poesie ist groß, sagte Tempest dem Guardian. Sie ist rar, tiefgründig, größer als meine oder deine Erfahrung. Wie tiefgründig? Tempests, neuer Gedichtband, divisible by itself and one, teilbar durch sich selbst und eins, was ja erst einmal ganz banal die Definition einer Primzahl ist. Wie tiefgründig dieser Gedichtband also ist, das erzählt Ihnen nun Ulrich Rüdenauer, der zuerst Person und Werk würdigt und sich dann mit der deutschen Übersetzung beschäftigt.
Ob Kay Tempest mit einer Band auf der Bühne Texte über treibenden Hip-Hop-Beats und ätherischen Ambient-Synthi-Sounds vorträgt oder wie gerade in Edinburgh alleine im Scheinwerferlicht steht. Die Auftritte vor einem meist jungen, diversen, urbanen Publikum haben etwas Suggestives. Als Spoken-Word-Artist rappt Tempest im schneidend klaren Südlondoner Akzent von Liebe und Körpern, von Lebensmustern und Begrenzungen, von Hoffnung und Depression, von Verbundenheitsgefühlen und antiken Göttern, die unsere Gender-Diskurse aufmischen. Nach ein paar koketten, lustigen Einführungsfloskeln wird es live on stage konzentriert und ernst. Tempest reißt die ZuhörerInnen mit in einen Wörterstrom, der von Binnenreimen und Alliterationen, von immer wiederkehrenden Motiven und Wendungen angetrieben wird und dem man sich schwer entziehen kann. Es ist die reine performative Verausgabung, eine atemlose Stunde, euphorisch und beschwörend, klar und kraftvoll, aber auch die Sätze selbst sind überbordend und verschwenderisch in ihrer Direktheit und Verletzlichkeit. Gedichte aus verschiedenen Phasen werden von Tempest zu einem fließenden Langpoem verknüpft. Punkt und absatzlos geht eines ins andere über und mit der Zeit bilden sich motivische Zusammenhänge, die mindestens so sehr von der Semantik wie von Phrasierung und Sprechmelodie gestiftet sind. Kay Tempest wurde in England bereits mit etlichen Elogen und Ehrungen bedacht und das hat nicht zuletzt mit diesen überschäumenden Live-Momenten zu tun. Auf dem Papier sind die Texte von Kay Tempest, die früher als Kate veröffentlichte und sich inzwischen als non-binär identifiziert, ebenfalls frisch und mitreißend. Zumal, wenn man Tempest einmal auf der Bühne gesehen, diese Stimme im Ohr hat. Das gilt alles auch für den jüngsten Band, der gerade in einer englisch-deutschen Ausgabe erschienen ist. Divisible by itself and one, teilbar durch sich selbst und eins. Die Texte haben eine rhythmische, poetische Kraft, spielen mit verschiedenen Formen, manchmal auch mit dem, was man einmal visuelle Poesie nannte. Meist aber bleiben sie einem Hip-Hop-affizierten, oralen Drive verpflichtet. Am besten liest man sie laut oder hört Tempest selbst, wie hier mit Pride aus dem jüngsten Hörbuch.
But if your pride is hard to get hold of, as fickle as wind and so tight round your shoulders you have to dig deep to keep motion. I love you for all your complexity, all your sore edges, all your torn corners, all the long nights when you poured forth, split the dull granite to raw quartz, sure as the morning but flawed by the same old ache that came crawling. No judgment, just movement. Keep walking towards it. You're doing it right. I'm all for you.
Thematisch geht es um viel, um alles, um den Freak in meinem Körper, den Body, der durch Schmerzen geht, durch eine glorreiche Metamorphose, um die Absurdität von Beziehungen, um die Kraft der Gemeinschaft, um Sex und Liebe und dass beides immer politisch ist, eine gesellschaftliche Dimension hat.
Für euch. Meine Menschen, meine wunderschönen Menschen, meine wunderschönen Transmenschen, natürlich wie das Leben.
heißt es im Love Song für Queens, Studs, Butchers, Daddies, Fags und all die anderen Engel, der die eigenen Zweifel am Coming Out und das geradezu überfließende Bekenntnis zu der neuen Identität mit allem gebotenen Pathos nachzeichnet.
Ich wünschte, ich hätte all diese Jahre in euren Armen verbracht, nah bei euch. Und hättet ihr meinen Kopf rasiert und mir auf die Schultern geklopft und mich unter eure sanften Flügel genommen und gekämpft mit mir, jedes Mal, wenn ich kämpfen musste und mir Dinge beigebracht, die ich alleine lernen musste.
Bleibt man auf der linken Seite des Buches beim englischen Original, macht die Lektüre sinnliche Freude und ergibt Sinn. Schaut man nach rechts zu den Übersetzungen, wird es allerdings ärgerlich. Klar, solche eigentlich für die Bühne gemachten, einer englischsprachigen Spoken-Word-, Pop- und Rap-Tradition entstammenden Texte sind so ziemlich die undankbarste Aufgabe für eine Übersetzerin. Doch ist das noch kein Grund, unentschlossen zwischen einer Interlinear-Übersetzung und oftmals dubiosen, entstellenden oder gar unverständlichen Übertragungen hin und her zu springen? Man fragt sich ein wenig ratlos, ob sich das Lektorat irgendwann mit diesem Buch beschäftigt hat. Im Gedicht Getting On heißt es beispielsweise:
I feel as jagged as the old blackbird I spend the morning watching from the sink.
Wörtlich ließe sich das so übersetzen. Das lyrische Ich fühlt sich angeschlagen wie die alte Amsel, die es morgens vom Waschbecken aus beobachtet. Bei Rieke Schäffler wird daraus:
Ich fühle mich kantig wie die alte Amsel, der ich vom Waschbecken aus meinen Morgen schenke.
Aus dem nüchternen »She liked to not remember where she'd been« wird ein prätentiös-poetisches »Sie mochte es, wenn Orte aus der Erinnerung fielen«. Oder bei der Zeile »The way she saw it, it was hers to hate« konstruiert Schäffler einen ziemlich verkorksten Satz, um das »Her« irgendwie ins Deutsche zu bringen.
»Wie sie ihn sah, war er ihrer, ihn zu hassen«.
In den Übersetzungen gibt es leider keine Stringenz und auch keinen Rhythmus, noch nicht einmal Zuverlässigkeit, aber auch keine entschiedene, sich vom Original lösende Nachdichtung, die ja durchaus ihren Reiz besitzen könnte. Zeilen wie diese, in deren schöner formaler Schlichtheit ganz entfernt Emily Dickinson nachhallt, haben im Englischen etwas Klares.
I headed out into the night, jasmine on the wind. The dark was like a losing fight, it spat its tooth and grinned. My solitude was lifted by a gradual cigarette. The more I try to fill the void, the bigger it will get.
Im Deutschen finden sich hingegen Betulichkeit und Ungenauigkeit.
Ich brach auf in die Nacht, Jasmin im Wind. Die Dunkelheit, verlorener Krach, spuckt ihren Zahn aus und grinst. Meine Einsamkeit gemildert von einer Zigarette nach und nach. Je mehr ich versuche, die Leere zu füllen, desto mehr wächst sie an.
Man fragt sich nicht nur hier, warum in den ersten vier Zeilen um des Reimes willen eine unzulängliche Übertragung steht, in den zweiten vier Zeilen aber auf den Reim verzichtet wird. Die Liste unseriöser Stellen ließe sich leider beliebig erweitern. Wer also des Englischen einigermaßen mächtig ist, sollte sich besser gleich die Originalausgabe kaufen. Die ist sogar ein bisschen günstiger als die zweisprachige von Suhrkamp. Allen anderen sei gesagt, Kate Tempest ist besser, als es die Übersetzung ahnen lässt.
Ulrich Rüdenauer über Kate Tempest, Divisible by Itself and One, teilbar durch sich selbst und eins, Gedichte, Englisch und Deutsch, übersetzt von Rieke Schäffler, erschienen bei Suhrkamp.
Brigade and self-esteem, say it like you really mean to mean it. Build your life around a secret, build your secrets into waiting games. Any day they'll string you up, they'll hose you down, they'll nose around in all your things. You swim, you hope to drown. Devastate and implicate, vindicated by your tribe. You come alive online, you die a couple times, it's fine. Plug in the other drive, sign above the knotted line. I'm fine, you're fine, we are, we're fine. We'll catch up some other time. Sign ascending signals, five contenders will divide the kingdom. Nights resemble afternoons at home, with all your worst positions thrown into the harshest light. To be known and loved, to be known and loved.
Und jetzt lege ich Ihnen noch ein Buch ans Herz. Nichts Dickes, nichts Schweres, nur ein Comic. Nicolas Mahler, Wiener Zeichner mit Faible für Hochliteratur. Er hat bereits niemand Geringerer als Proust, Musil, Joyce und Kafka verbildert. Und jetzt hat er sich, man könnte sagen folgerichtig, an sich selbst gewagt. Sein autofiktionaler Comic heißt Akira Kurosawa und der meditierende Frosch. Ich habe Tränen gelacht, schon als ich das Buch umgedreht habe und wie ein Manga von hinten begonnen. Auf der hinteren Umschlagklappe nämlich steht ein mit solcher Wiener Nonchalance misslungenes Haiku, das möchte man schon gar nicht vorlesen, ich tue es natürlich doch, ein alter Teich. Basho springt hinein. Das Geräusch des Wassers. Das ist vollkommen nichtssagend. Darunter sind dann zwei Küken oder Frösche zu sehen, die wie John Travolta und Olivia Newton-John tanzen. Mit der Würdigung von Nicolas Mahler tut sich das Radio allerdings etwas schwer. Vielleicht geht's besser noch mit einzelnen Szenen. Wie er zum Beispiel beschreibt, wie ein Kunde ein Buch in einer Buchhandlung kaufen will, sich aber nicht richtig daran erinnert, ob es was mit Orangen oder mit Organen zu tun hat. Die Figuren von Mahler sind reduziert wie die Texte. Man liest das schnell durch, hat trotzdem das Gefühl, eine wirklich große Zeit verbracht zu haben mit diesem Buch, dessen Zeichner, Mahler, dann auch noch ganz nebenbei so Thesen von Bernhard Chagrandezza aus dem Ärmel schüttelt. Die Comics, heißt es irgendwo, die Comics sind nicht erwachsen geworden. Der Kulturbetrieb vertrottelt nur zunehmend. Akira Kurosawa und der meditierende Frosch. Die Titelgeschichte ist dann natürlich das Highlight. Eine Reise nach Japan, wohin Mahler eingeladen war, um im größten und berühmtesten Manga-Museum Tokios eine Sonderausstellung einzurichten. Sie können sich also vorstellen, welchen Stellenwert Mahler unter japanischen Comic-Kennern innehat. Da wollen Sie doch jetzt nicht hintanstehen und sowas ignorieren. Das Buch ist im kleinen, erlesenen Verlag Reprodukt erschienen. Priority boredom, and all that you thought was important is gorging itself in the corner. Four courses of forced absorption in the same old discourse of the dominant order. All that you want is to rise from the flotsam and shine and be wanted. Say something witty that makes us important. Allot me my portion, a pound of wet flesh ground down by distortion. How can I sustain the pace? Keep trucking. I can see the self I can't bear to face. Born lucky, more courage. More disdain, anything at all for a name. Fame, self for sale, brand new self with an origin myth and skin in the game. All I wanna be's the note that goes against the grain, like every other self who wants the same. Now kiss off the day with a mute mouth past the commute, like I can die faster than you. Build up resilience, build up views, but you can't build for long on a partial truth. Kiss off the day with a mute mouth past the commute, I can die faster than you. Build up resilience, build up views, but you can't build for long on a partial truth. José Luis González Macías, Jahrgang 1973, spanischer Grafikdesigner und Autor und seit seiner Kindheit fasziniert von Karten. Macías wurde mitten auf der Iberischen Halbinsel geboren, hat meist weit ab vom Meer gelebt. Trotzdem hat er sich schon früh für Leuchttürme interessiert. Jetzt ist sein kleiner Atlas der Leuchttürme am Ende der Welt erschienen und da konnte er sich austoben. Texte, Zeichnungen, Karten und Bilder. Holger Heimann hat den Atlas studiert. 2020 wurde er übrigens als schönstes Buch Spaniens ausgezeichnet.
Als Orientierung für Seeleute werden sie dank moderner Kommunikationstechnologien immer weniger gebraucht. Und auch Leuchtturmwärter gibt es kaum noch, da die Leuchtfeuer längst automatisiert betrieben werden. Trotzdem haben Leuchttürme eine seltsame Anziehungskraft. Für die einen verkörpern die grazilen Bauwerke den Reiz abgelegener Ruhe. Für die anderen stehen sie für eine existenzielle Verlassenheit und eine angsteinflößende Leere. Nur gleichgültig lassen sie keinen. Der spanische Grafikdesigner und Autor José Luis González Macías wollte wissen, wie es Leuchtturmwärtern auf ihrem abgelegenen Posten ergangen ist. Der Mann, der sich selbst als ausgemachte Landratte bezeichnet, hat 2 Jahre lang recherchiert und Geschichten von Menschen und Leuchttürmen rund um den Erdball zusammengetragen. Von einer kleinen Insel im äußersten Süden Patagoniens bis ins fernöstliche russische Sachalin. Von Alaska bis Neuseeland führt der ausnehmend schön gestaltete Atlas. Es empfiehlt sich, dieses Buch nicht in einem Zug zu lesen und zu bestaunen, sondern mal hier und mal da aufzublättern und sich so nach und nach zu insgesamt 36 Leuchttürmen führen zu lassen. Man stößt dabei etwa auf einen Leuchtturm, der aufgrund von Sedimentablagerungen so weit ins Innere einer katalanischen Insel wanderte, dass die Wellen von seinem Fuß aus nicht mehr zu sehen waren. Als sich die anbrandenden Wellen Jahre später das Land zurückholten, wanderte der Leuchtturm ins Meer und wurde schließlich von den Wassermassen begraben. Nicht die Bauwerke, die Macías mit liebevoller Präzision ins Bild gesetzt hat, stehen jedoch im Zentrum der meisten Geschichten, sondern die Menschen, die dort lebten. Manche wurden verrückt vor Einsamkeit, andere genossen die Abgeschiedenheit. Der Leuchtturmwärter John Cook, der bis in die 1990er Jahre auf einer windumtosten tasmanischen Insel Dienst tat, wollte dort auch begraben werden. In seinen Memoiren hielt er fest, was ihn so faszinierte.
Ich liebte das Leben auf der Insel, weil ich wusste, dass mein Körper lebendiger war als die auf dem Festland. Die Leute fragten, wie wir die Einsamkeit und die Langeweile ertragen, aber die Sinne wachzuhalten war wirklich stimulierend.
Im Norden Russlands blieb ein Leuchtturmwärter bis zur russischen Revolution 1917 im Dienst, obwohl er über die Jahre erblindet war. Ein Untersuchungsbericht kam zu dem Ergebnis:
Trotz seiner Blindheit widmet sich Bagrenzew hingebungsvoll seiner Aufgabe und beweist großes Geschick bei der Ausübung seines Amts. Er besitzt ein besonderes Gespür für jede Anomalie in der Funktion des Leuchtfeuers und jede Störung an der Rotationsmaschine.
Macias hat eine große Menge an Informationen zusammengetragen. Er hat technische, geografische und historische Daten notiert, sowie Erfahrungsberichte, Erinnerungen und Zeitungsmeldungen ausgewertet. Und er hat Romane und Erzählungen gelesen. So unterschiedliche Schriftsteller und Schriftstellerinnen wie Jules Verne, Edgar Allan Poe und Virginia Woolf haben über Leuchttürme geschrieben. Jules Verne nannte einen seiner Abenteuerromane, der auf einer fernen Insel in Patagonien spielt, »Der Leuchtturm am Ende der Welt«. Macias hat sich von dem Franzosen nicht nur den Titel geborgt. Wie der berühmte Schriftsteller, so ist auch der spanische Autor mitnichten zu einer großen Recherchereise aufgebrochen, um die Schauplätze, von denen er berichtet, selbst in Augenschein zu nehmen. Sein Atlas entstand vielmehr komplett am Schreibtisch. Das muss kein Nachteil sein. Viele der Geschichten, von denen Macias erzählt, haben sich vor langer Zeit zugetragen. Einige der einstmals funktionstüchtigen Leuchttürme werden längst nur noch von Seevögeln besucht. Den erzählerischen Esprit des Romans von Jules Verne haben die knappen Ausführungen von Macias nicht. Oft reißt der Autor die erstaunlichsten Begebenheiten nur an. Vom spurlosen Verschwinden einer ganzen Leuchtturmbesatzung auf den schottischen Hebriden lässt sich einigermaßen befriedigend schlichtweg schwerlich auf einer halben Seite berichten. Die rätselhaften Vorgänge haben andere, vor Macias, zu Büchern und Filmen inspiriert. Die Rockband Genesis machte einen Song daraus. Man mag hin und wieder bedauern, dass sich Macias nicht mehr Raum gegeben hat. Reizvoll ist das Buch allemal. Denn dieser ungewöhnliche Atlas weckt in besonderem Maße Neugier und Reiselust.
Holger Heimann über José Luis González Macias, kleiner Atlas der Leuchttürme am Ende der Welt. Erschienen im Mare Verlag und aus dem Spanischen übertragen von Kirsten Brandt. Im SWR 2 Lesenswertmagazin heute sprachen wir außerdem über Bücher von Jewgeni Brejka, Kay Tempest, Caroline Wahl und Nicolas Mahler. Und mit Michael Krüger sprachen wir über das Dichten in Zeiten des Krieges. Alles nachhören und nachlesen können Sie unter swr2.de. Ich bin Alexander Wasner. Technik der Sendung hatte Nicole Winheller. Und zum Schluss noch eine ganz andere Musik. Nächste Woche nämlich erscheint das zweite Album der Crooky Gang. Deutsche Lieder in italienischer Übersetzung. Das weiße Papier von Element of Crime heißt da dann Carta Bianca. Der goldene Reiter von Joachim Witt wird zum Cavaliere d'Argento und vieles andere. Unter anderem auch das hier, Reinhard May. Gute Nacht, Freunde, als Buonanotte Amici. Das hören Sie jetzt vor den 18 Uhr Nachrichten.
Buonanotte Amici, è tempo di andar via. Quel che voglio dirvi in fretta dura una sigaretta e un bicchiere in compagnia. Per questo giorno, questa notte, sotto al vostro tetto grazie per il posto in più che mi avete apparecchiato. Ogni sorso che ho bevuto con voi a questa tavola, come se niente al mondo fosse più normale. Buonanotte amiche, me ne vado sul serio. Quel che voglio dirvi in fretta dura una sigaretta e un ultimo bicchiere. Grazie per queste ore passate a chiacchierare, la pazienza di ascoltare opinioni contrarie, per non avermi chiesto mai da dove sono sbucato,
né dove vado né quando.